Gut, Aufnahme läuft bei mir. Perfekt.
Gut, alles klar. Auf geht's.
Hallo und herzlich willkommen zum allerersten WEC-Magazin-Podcast der Geschichte. Wir haben Folge 0, unser Pilot, unser Test, eine kleine Aufnahme mit Diskussionen, Gesprächen über unsere Lieblingsserie. Ich bin David, Redakteur für die englische Webseite wecmagazin.com. Mit mir ist unser Chefredakteur Tobias.
Hallo.
Natürlich könnt ihr als Hörer mit uns Kontakt aufnehmen. Jede Zeit einfach eine Mail schicken. Die Adresse ist podcast@wec-magazin.de. Jede Zeit Fragen stellen, Korrekturen reinschicken, wenn wir irgendeinen Quatsch erzählen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr könnt uns auch auf Facebook finden, auf Twitter, auf Instagram, einfach WEC Magazin reintippen und dann würdet ihr schon fündig werden. Unser Plan ist, vor jedem Rennen und nach jedem Rennen jeweils einen Podcast aufzunehmen, so vor dem Rennen als eine Art Vorschau mit den wichtigsten Nachrichten zum Rennen und zum Geschehen drumherum. Und nach dem Rennen, nachdem wir alle eine Chance hatten, die Daten zu analysieren, zu anzugucken, die Geschichten dahinter, einfach mal über das Geschehene mal quatschen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ich denke, es wird auch noch auf der Website einen eigenen Bereich geben, auf der deutschen und auf der englischen, wo es nochmal einen Link zu den deutschsprachigen Podcasts geben wird. Und alles andere wird dann die Zeit bringen, denke ich.
So, wir können jetzt erstmal, weil wir ein bisschen so im Winterloch sind, es sind noch ein paar Wochen bis Sebring, wir sind mitten in der Super Season, vielleicht können wir ein bisschen über die Saison bis jetzt mal, also die Saison jetzt angucken, was so passiert ist, wie es steht, weil ja, es ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, aber die Super Season läuft noch. Alle anderen Rennserien fangen ja wieder an bei Null. Wir haben noch ein paar Meisterschaften, die noch zu gewinnen gibt. Wir hatten dann, wir sind bei Runde, Sebring ist Runde 7, ist das richtig?
Ja, ist
Kann
richtig.
das,
Genau.
ja?
Wir hatten Le Mans, Spa,
6, nee, 6, 6, glaube ich.
Schlecks. Ich muss mich immer noch ein bisschen dran gewöhnen, muss ich gestehen, an die ganze Super Season. Es fühlte sich falsch an, nachdem Shanghai war, dass Bahrain nicht mehr kam. Es hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt, das Saisonfinale, ja. Aber mal gucken, wie sich das im Winterkalender entwickelt. Irgendwie noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ich denke auch, ich denke auch. Aber wir hatten jetzt ja, die 5 Rennen, einmal Le Mans und dann die bekannten 6-Stunden-Rennen in Belgien, Großbritannien, Japan, China.
Genau.
Alle mal eigentlich von Toyota gewonnen, sagen wir so. Außer Silverstone, da wurden die 2 Toyotas disqualifiziert. Sieht eigentlich ziemlich klar aus für die restliche Saison.
Ich denke, die Sache ist durch. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Das Fahrzeug von Alonso. Ich glaube, das wird die Saison fix machen, einfach nur, weil Alonso drin sitzt. Zumindest mein Bauchgefühl, ja.
Ja, das kann sein. Du sagst es. Ich meine, aber in den letzten 2 Rennen haben die, ich weiß nicht, ob das die 7 oder die, ich glaube, das ist die 8. Das 8 Auto. Die haben den
Ja.
Kürzeren gezogen in den letzten 2 Rennen. Beide Male Zweiter. Eigentlich kein Sieg seit Le Mans. Ja, in der Weltmeisterschaft für Fahrer ist es ganz ziemlich knapp. Ist das Ganze ziemlich knapp. Alonso, Buemi, Nakajima führen nur mit 5 Punkten vor Conway, Kobayashi, Lopez.
Das
Die
ist nicht
Frage
viel,
ist
ja.
nur, ist nicht viel, ist nicht viel. Die Frage ist nur, haben wir jetzt einen Kampf für die WM oder wird es in Richtung Alonso gelenkt? Du sagst so, oder?
Mein Bauchgefühl sagt, das wird Alonso, rein politisch bedingt, aber eigentlich wäre es der Rennserie gegenüber den Fans auch gegenüber fair, denke ich, wenn sie es offen halten würden. Es ist die
Ich
Frage,
denke auch.
das Thema Teamorder hat man bei Toyota jetzt so nie wirklich beleuchtet, weil sie ja in den vergangenen Jahren nie wirklich wirklich um die Siege mitfahren konnten oder irgendwo die Situation hatten, so ein Teamorder durchführen mussten. Mhm. Das ist auch so ein bisschen Neuland für die ganze Toyota-Mannschaft.
Ja, ich denke, wenn ich in Toyota jetzt wäre, würde da sitzen, entscheiden, okay, klar, Alonso, ein Sieg für Alonso würde jetzt vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf die Errungenschaften lenken und alles, aber ich finde, bei den Fans würden sie viel mehr Respekt ernten, wenn sie sagen, okay, Fernando, du willst Weltmeister werden, zeig uns das, oder mit deinen Teamkollegen, zeigt uns, dass du das kannst, dass du das Zeug hast.
Wenn ich mal streng betrachtet das, also aus meiner Perspektive sehe, ich gucke die Rennen und irgendwie, ja, okay, es gewinnt ein Toyota. Die LMP1 beachtet man gar nicht. So ging mir das jetzt die ganzen Rennen bisher. Mhm. Ich habe immer nur geguckt, wie schaut es in der GTE aus, so ein bisschen in der LMP2 und die restlichen Klassen sind so ein bisschen durchs Raster gefallen. Ich weiß nicht, ob das an diesem Wettkampf fehlt oder der Tatsache, dass die Privatteams einfach keine Chance haben, irgendwo so ein bisschen mal durchzuhalten.
Ich denke, es spielt vielleicht auch eine Rolle, dass wir auch so lange über die Jahre waren wir, sagen wir jetzt auch ganz klar, verwöhnt vom Wettbewerb. Wir haben zwei, drei, selbst mit Nissan, okay, es hat nicht geklappt, aber wir hatten drei Werksmannschaften, die da Millionen in das Projekt reingepumpt haben. Und also die Rennen, die wir da geguckt haben, als Langstreckenrennen, die waren der Wahnsinn. Im Kopf ist nur eins von damals Silverstone, als McNish gewonnen, nach einem Aufholjagd. Das war auch aufs Messerschneider.
Das war ein geiles Rennen, ja, ich erinnere mich.
Und ich denke jetzt, ja, wenn doch nur Toyota dabei ist, da fehlt doch ein bisschen was. Aber du hast recht, einer der Vorteile von der WEC ist, dass das weiter im Feld noch andere Kämpfe gibt. Und wenn es halt vorne nicht so spannend ist, dann kann man immer noch ein bisschen die GTs angucken.
Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen der ganzen Regie geschuldet, weil, sag mal ehrlich, egal ob du an der Rennstrecke bist, im Mediacenter sitzt oder zu Hause, du guckst ja nie 100% auf die Strecke an sich. Du guckst ja immer auf das Bild, was die TV-Regie dir so ein bisschen vorsetzt. Mhm. Ja. Ich denke, die spielt auch ein bisschen mit rein, dass sie das vom Schnitt her anders gewichten, wenn du nicht so drauf achtest.
Ja. Also nochmal auf die, wir haben jetzt ein bisschen über die GTs gesprochen. Da sieht es aber in der Meisterschaft auch ähnlich klar aus, sagen wir mal so, wie in LMP1, weil Porsche ist irgendwie unschlagbar dieses Jahr. Ist das so? Wird das weitergehen?
Ach Gott, das wundert mich sowieso, dass Porsche so stark ist, weil streng genommen ist es dasselbe Auto wie zuvor. Die haben es nur minimal optimiert und immer so ein bisschen auf der Basis aufgebaut. Es ist jetzt nichts im Kern Neues, aber die sind so konstant dabei, das hat mich doch überrascht. Ich hätte ja erwartet, dass man Aston Martin irgendwo schneller mit vorne sieht, dass die eher eine Rolle spielen. Bei BMW wusste man, dass es eine Weile dauert, bis sie sich irgendwo in die Saison einfinden. Aber dass dann Porsche so vorgeht, vielleicht liegt es an der Ressourcenumverteilung, dass die LMP1-Team und das GT-Team so ein bisschen vermischt haben oder die besten Kräfte gebündelt haben. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, das kann sein, dass die erstmal konsolidieren konnten, dass da wirklich die klügsten Köpfe. Also der Hauptfokus ist auf jeden Fall jetzt ganz klar auf GT, da ist nichts mehr in der WEC. Die haben ein gutes Auto, die hatten keine großen Probleme. Wenn ich jetzt die Resultate angucke, ist vielleicht liegt es auch an den Fahrern, weil Christensen und Estre führen jetzt mit 111 Punkten vor Stefan Mücke und Olivier Pla mit 68. Da sind die Fahrer vom zweiten Porsche auch mit auf 68 Punkte. Aber die hatten, guck mal, wenn man die Resultate anguckt, Christensen, Estre, Spa, zweite, Le Mans, erste, Silverstone, dritte, Fuji, erste, Shanghai, dritte. Das ist schon beachtlich.
Die haben stark abgeliefert. Die haben richtig, ja, richtig stark abgeliefert. Was mich immer so ein bisschen enttäuscht hat, diese Saison, waren die Ferraris irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht, wo sie in der Tabelle stehen, aber die haben so nachgelassen, obwohl sie auch eine relativ gute Basis hatten und ein relativ starkes Team. Fragt man sich auch immer, was da noch Grund dafür war. Das ist mir noch nicht so ganz schlüssig, nee.
Die zwei AF Corsa Autos, ja, die hatten immer mal mit Problemen zu kämpfen. Man sieht das an die Ergebnisse. Die Calado Pueguidi Auto das Auto von denen jetzt Dritter in der Meisterschaft, für mindestens 60,5 Punkten. Die hatten in dem ersten Rennen in Spa hatten sie Probleme, ich weiß nicht genau, was das war, mit der Bremse, glaube ich, oder sowas, oder mit den Reifen, wurden sie 15. Und dann ist es, die Sache ist einfach mal seitdem, ja, ist schwer aufholbar. Also wenn man da nicht jedes Rennen auf dem Podium beendet, dann hat man ja schlechte Karten.
Aber sehr gut weggesteckt haben, war der Verlust von Bruni. Also wo der gegangen war und auch wir, ja. Die waren ja immer jahrelang so ein bisschen die Aushängeschilder. Die haben ja das ganze Team so ein bisschen hochgehalten, weil die Fahrer wahrscheinlich einfach sehr gut dabei waren. Muss ich sagen, ja. Das haben sie wirklich gut kompensiert. Das hätte ich dem Guidi nicht so zugetraut, dass er so schnell da in die Rolle reinfindet.
Das stimmt. Und meine liebsten Aston Martin, das ist einfach mal dieses Jahr wahrscheinlich ein Jahr zu vergessen. Weil, ja, neues Auto hat nicht so geklappt. Man kann sagen, okay, BOP hin oder her. Ich weiß auch nicht. Ich war in Le Mans dabei, das Auto war nicht schnell. Das hat man einfach gesehen.
Ich denke, Aston Martin hat sich zu viel aufgeheizt. Die haben zu viele Projekte gerade zeitgleich laufen. Die hatten den GTE entwickelt, dann das neue GT3 davon, den neuen GT4. Jetzt bauen sie im Hintergrund noch ein Auto für die DTM, müssen alles irgendwie betreuen, alles einsetzen, irgendwo Gewichte und Ressourcen verteilen. Ich denke, die haben zu viel vom WEC-Budget dort umverlegt. Das macht sich dann doch irgendwo so ein bisschen bemerkbar.
Aber die Aussichten für Aston Martin sehen doch jetzt ein bisschen besser aus nach den letzten Rennen im Jahr 2018. Da hatten wir mit Niki Thieme und Marcus Sorensen, die hatten Pole in Fuji und gewannen dann in China. Also bedingt wahrscheinlich auch durch die Witterung. In China Pace war nicht so ein allentscheidendes Kriterium. Und die waren vorne dabei und konnten die Position halten. Aber
es könnte auch im anderen Kit liegen, denke ich. Die hatten ja Spa, Le Mans, hatten die ja noch die Le Mans Setup. Du kannst ja bloß noch, ich glaube, das war bei den GTEs auch so, dass du nur einmal das Setup verändern konntest, also dieses Kit, diese Grundausrüstung vom Wagen. Und jetzt müssten die auf dem normalen Nicht-Le Mans-Kit sein. Vermutlich hat das noch ein bisschen mit reingespielt, dass einfach die Le Mans-Variante des Fahrzeugs gar nicht ausgekocht war. Also die war zu unfertig wahrscheinlich.
Ja, aber es muss auch mal gesagt werden, dass ja, okay, es gibt nur noch 3 Rennen in der Saison, aber in Sebring gibt es mehr Punkte, also 1,25 mehr Faktor als normal. Und in Le Mans gibt es ja nochmal die Hälfte obendrauf. Es könnte sich ja noch was ändern, wenn jetzt zum Beispiel ein DNF in Silverstone oder in Sebring oder in Le Mans für Porsche, okay, da sieht es ja anders aus dann.
Wäre das auch ein Szenario in der LMP1, wenn wir jetzt nochmal die Rolle rückwärts machen? Angenommen, Toyota wird jetzt Silverstone, Sebring und Le Mans irgendwo ausfallen und Rebellion würde gewinnen. Wäre es dann noch möglich, dass Toyota das den Titel nicht mehr schafft?
Es wäre auf jeden Fall möglich, in der Meisterschaft für LMP1 durch die Disqualifizierung in Silverstone, da haben die Toyota-Mannschaft, die 25 Punkte waren weg. Jetzt ist der Vorsprung, sagen wir jetzt wirklich nur 28 Punkte. Also nicht viel. Ist nicht viel. Also angenommen in Sebring, wir kommen dann später nochmal drauf, die Eigenschaften von der Strecke eignen sich regelrecht für Ausfälle. Und wenn, was durchaus passieren könnte, die zwei Toyota-Autos so durchgeschüttelt werden, dass die beide ausfallen und Rebellion irgendwie das schafft, zum Ende zu fahren und dann die Punkte reinzuholen, da würden sie die Meisterschaft führen in LMP1.
Krass. Ich bin echt gespannt, wie die Sache ausgeht. Man denkt jetzt, das ist alles in klaren Sachen, Porsche und Toyota machen das fix, aber man vergisst ganz stark diesen Faktor Punkte und den Faktor Strecke. Weil Sebring, Spa und Le Mans, was jetzt noch kommt, sind Strecken, die sind nicht ohne. Da ist noch viel möglich, denke ich.
Auf jeden Fall. Nochmal weiter in den anderen Klassen zu gucken, eigentlich dürften wir jetzt die LMP1-Meisterschaft auch nochmal erwähnen, weil die ist die engste. Auf jeden Fall die engste Meisterschaft bis jetzt. Da führen die 3 von Jackie Chan, DC Racing.
Die haben doch 2 Fahrzeuge, oder?
Die haben 2 Fahrzeuge, ja. Richtig, ja. Die Aubrey Riquelme und Hoping Tung Auto, also die 3 Fahrer führen in der Fahrermeisterschaft mit 109 Punkten. Ein zweiter sind die drei von Signatec Alpine mit 102, also nur 7 Punkten Vorsprung für die Jackie Chan-Fahrer. Da ist auch wiederum selbst von Signatec die 5 Ergebnisse zeigt, wie wichtig es ist, immer mal vorne mitzufahren und versuchen, alle Probleme irgendwie doch zu lösen, dass man weiterfahren kann, weil die hatten jetzt die 5 Rennen 5-mal Podiumergebnis und das ist einfach wichtig, ja, für die Meisterschaft und für die Punktenzahl.
Das Jackie Chan Team, das ist auch, wenn du mit den Jungs persönlich sprichst, die sind vom Charakter ganz anders drauf, die haben ganz andere Team Spirit, so ein bisschen wie damals beim Audi Team. Das ist eine Einheit und die machen alles zusammen und das siehst auch, die haben da ein neues Fahrertrio und die sind vorne mit dabei, die haben Mechaniker ausgewechselt, im Team durchrotiert und das funktioniert trotzdem bei denen. Also die, wenn du so ein Teamgefüge in allen Klassen hättest, dann wäre, ich glaube, die Wettkampfdichte noch viel, viel höher.
Was man an dieser Stelle auch noch erwähnen müsste, wäre, dass Jackie Chan 2 Goldfahrer hat in Hoping Tong und Stefan Kelmy und der Gabriel Aubrey ist Silber in den Ratings. Der ist noch jung und ja, der kann ja noch in der Zukunft viele Verbesserungen zeigen, vielleicht auch mal zur Richtung Gold-Platin gehen. Aber in das Signatec-Auto haben sie auch wiederum einen Platin-Fahrer, Nicola Lapierre, und 2 Goldfahrer. Also ist schon beachtlich, dass da die Jungs von Jackie Chan doch führen in der Meisterschaft und außerdem eine tolle Leistung zeigen für die ganze Saison und fast gar keine Fehler gemacht haben.
Das zeigt ja auch, dass die Platin-Stufe im Vergleich dann gar nicht so viel zu bedeuten hat. Ne? Da kann ein Goldfahrer am Ende auf Platin-Niveau sein, auch wenn er gar nicht einstufen hat.
Das ist sowieso ein kontroverses Thema, wie das bewertet wird. Das gab vor ein paar Jahren mit G-Drive, gab es ja diesen Krach mit Super Silvers und so, da war doch, ach, wer war da? Das war doch der Thomas Laurent.
Ja,
der stimmt. Der wurde auch Silberfahrer, er ist jetzt Gold geworden, ich glaube durch die Meisterschaft letztes Jahr oder vor 2 Jahren.
Genau, richtig, weil er den Titel gewonnen hatte.
Genau, und da hat sich der Herr, wie heißt denn der Fahrer bei G-Drive, Roman Rusinov,
genau.
Hat sich schwarz geärgert, ist ja auch, der ist eher in der ELMS unterwegs im Moment. Ne?
Aus Protest hat er sein Team dann nicht mehr angemeldet. Nee, da war er dann noch in ELMS und dann war die Sache gegessen. Ja.
Ja, naja, gut. Wir haben es auch schon mal kurz erwähnt, wir können jetzt zum zweiten Punkt auf unserer Tagesordnung gehen, das ist Sebring. Endlich sind wir zurück in Sebring. Das nächste Rennen findet dort statt.
Bin ich sehr gespannt auf die Strecke. Wo ich das erste Mal WEC gesehen habe, das war 2012, ich glaube Silverstone, mein allererstes WEC-Rennen. Noch nie persönlich oder vor Ort oder im Fernsehen ein Rennen in Sebring gesehen. Für mich eine Premiere, ja. Bin ich sehr gespannt.
Also ich muss sagen, damals, ich hatte das Glück, was WEC angeht, dass ich 2011 zum Landstreckenrennen gekommen bin, oder schon vorher, aber jetzt wirklich sehr im 2011, als ich zum ersten Mal in Le Mans war. Und da war dann der große Hype, dass in 2012 die erste WM ist. Und das erste Rennen überhaupt fand in Sebring statt, 2012. Und das war, ich sage dir mal, das war eine Katastrophe. die Strecke ist sehr eng. Sehr alt. Sie sagen immer, die Betonplatten von der Strecke sind immer noch nicht ausgewechselt worden seit dem ersten Rennen 1950 oder was oder wann auch immer.
Wahnsinn.
Damals auch Formel 1 damals gefahren, in der Anfangszeit von Formel 1. Aber ja, erstes WEC-Rennen überhaupt, Sebring 2012, 61 Autos. Das haben sie damals zusammen mit der ALMS gemacht für die 12 Stunden damals. Dieses Jahr ist es ja etwas anders. Das WEC-Rennen ist separat.
Das ist ja danach, ne? Das ist nach dem IMSA-Rennen.
Es ist davor.
Es ist davor, okay.
Ja, der Plan war, das Rennen direkt nach den 12 Stunden von Sebring zu machen. Also 12 Stunden sind vorbei, eine Stunde Pause, dann geht es wieder los. aber sie haben es meiner Meinung nach, sie haben sich klug umentschieden, dass das vielleicht doch keine gute Idee ist. Und jetzt haben wir 1000 Meilen und zwar am Freitagabend.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, das geht 16 Uhr Ortszeit los und ist um Mitternacht zu Ende, also Fahrt in die Nacht rein, natürlich auch eine besondere Belastung. Ja.
Eine von den besten Aspekten von den 12 Stunden von Sebring ist diese Fahrt von Tag in Nacht.
Okay.
Man hat da eigentlich immer einen schönen Sonnenuntergang, gibt es ja zig Bilder von der ersten Kurve, Blick zurück zur Startziellinie mit im Hintergrund, wie die Sonne untergeht. Und das ist einfach eine herrliche Zeit und ich freue mich riesig, dass die WEC wieder da ist. Ja, okay, sind nicht die 12 Stunden, aber ich denke, das ist eine wirklich akzeptable Lösung für beide Seiten, finde ich.
Das Einzige, was man bemängeln könnte aus Fanperspektive, wäre jetzt so ein bisschen die europäische Uhrzeit, dass man das aus Acht gelassen hat. Aber ich glaube, das ist dem vollen Rennwochenende geschuldet, weil das geht ja 21 Uhr los und 5 Uhr früh ist es zu Ende, also deutsche Zeit. Ja, kann man streiten.
Die Frage ist, wer kann dann an beiden Nächten einen All-Nighter machen und beide Rennen gucken?
Richtig.
Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Aber ja, vielleicht vor 10 Jahren, aber jetzt nicht mehr. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, das WC-Rennen zu gucken. Ja, wie du schon sagtest, geht abends los bei uns, ist morgen 5 Uhr in der Früh vorbei. Ja, mal sehen. Wie gesagt, die Strecke ist sehr, sehr hart.
Es ist eine richtige Rennstrecke, ohne Wenn oder Aber. Wenn du da raus bist, bist du zu Hause.
Ich meine, das sagt ja alles, dass damals die Audis, die Audi-Mannschaft ist immer dahin gefahren, um zu testen. Und es ist auch so, dass Toyota, ich habe jetzt auf Sebastian Buemi seinen Twitter-Kanal, habe ich gesehen, dass die ja gerade testen dort.
Ja. In
Sebring. Audi hat es damals gemacht, einfach aus dem Grund, dass Sebring, die haben immer gesagt, Sebring findet den Fehler. Also wenn es ein Fehler in deinem Auto gibt, finde es Sebring. Also du kannst dich da nicht verstecken. Ja.
So eine schöne Referenzstrecke eigentlich für die Fahrzeuge zur Abnahme. Ja. Müsste eigentlich das erste Rennen der Saison sein.
Ja, das ist so. Und ich habe, also wir hatten ja vorher gesprochen, wie wäre es, wenn jetzt die beiden Toyotas ausfallen und Rebellion vielleicht vorne um den Sieg kämpfen kann. Ich habe ein bisschen Bedenken, ob Rebellion das überhaupt schafft oder SMP und Dragonspeed überhaupt zum Ende fahren können, weil...
Also Dragonspeed würde ich jetzt völlig außen vor lassen. Dass das Fahrzeug überhaupt die Ziellinie sieht, denke ich, ist eher schwierig. Aber bei SMP bestehen reelle Chancen, die sind gut dabei. Und die haben jetzt auch ihr Line-Up wieder aufgestellt. Also jetzt Sirotkin ist mit dabei. Der Brandon Hartley ist dabei, also rein aus fahrerischer Sicht haben sie eigentlich eine gute Basis. Bin gespannt, was sie daraus machen, ja. Weil die haben ja auch in letzter Zeit immer mit Rebellion auf Augenhöhe eigentlich kämpfen können. Klar, zum Ende war manchmal so ein bisschen die Luft raus, aber so vom Grundspeed hat es eine ganze Weile gut gepasst. Und wie du schon sagst, wenn es einen Fehler findet, wer weiß, ob der Rebellion wirklich so gut auf die Strecke getestet wurde, weil der Rebellion war bisher immer nur in Europa groß, der ist unterwegs. Bin gespannt.
Und wir haben auch noch die einzige andere Änderung. Das sind noch zwei Änderungen in der LMP1, was Fahrer betrifft.
Okay.
Da kommt noch der Nathaniel Berton.
Der fährt jetzt für Rebellion, ne?
Ja, der ist Ersatz für André Lotterer, der jetzt überraschenderweise nicht mitfährt. Ja, der fehlt. Zum ersten Mal in der WEC-Geschichte habe ich gelesen.
Eigentlich ist es traurig, dass es so weit kommen lassen hat. Aber wenn du guckst, wie sein Fokus liegt, dann hat sich das schon stark verändert. Der war ja letztes Jahr noch angestellt bei Porsche. Also vor Beginn der Superseason war er noch bei Porsche unter Werksvertrag. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist er auch nicht mehr bei Porsche. Der ist jetzt als eigenständiger Fahrer unterwegs und legt seinen Fokus auf Formel E, glaube ich. Soweit ist jetzt mein letzter Stand. Und in der Formel E, muss man ehrlich sein, hatte ich jetzt auch jedes Rennen geguckt. Also Zeit, die neue Saison, um so ein bisschen abzuschweifen, die neue Saison macht es richtig spannend. Die neuen Fahrzeuge sind so ein bisschen, gehen so ein bisschen mehr in die Prototypenbereiche und du merkst, so Fahrer wie André Lotterer, die kommen auf Anhieb gut damit klar. Der ist nicht jedes Mal auf dem Podium dabei, aber der liefert richtig gute Rennen. Ich glaube, der wird langfristig, wenn wir den in der WEC, gar nicht mehr so oft zu Gesicht bekommen.
Ja, und ich meine, das liegt, ich weiß nicht, ob du den Grund für seinen Ausfall weißt, das liegt auch mit der Formel E zusammen.
Okay.
Und zwar, der fährt Formel E Simulator Test oder irgendein Simulator-Programm macht er da.
Das spricht eigentlich schon für seine Ausrichtung, für seine persönliche Wichtigkeit.
Ja, ich habe das auch mal die Woche mal gelesen oder gehört im Radio. Es ist eigentlich ein Zeichen, dass wir jetzt in einer anderen Welt, in einer anderen Welt sind, wenn Fahrer Sebring verpassen, weil sie ja ein Simulator-Programm machen. Aber ich glaube, der Grund dafür ist dass die Strecken im Formel E halt nicht, man kann die nicht vorher fahren, weil sie immer in der Stadt sind. Deswegen. Aber ja, ist schade, aber ich denke, Rebellion, ich meine, Nat Barton ist jetzt vielleicht auch nicht der Knaller, aber...
Er ist ein konstanter Fahrer, sagen wir das
ja,
so.
Ja, ich meine, die haben ja schon in dem Auto, haben sie ja Gustavo Meneses, wir hatten es mal vorhin über ihn. Der ist aus meiner Sicht ist der nächste Star. Er ist immer noch nur noch Gold. Ich denke, es wird nur ein bisschen Zeit dauern, bis er irgendwo einen Vertrag hat und da fahren darf. Der ist auf jeden Fall sauschnell.
Der Meneses und der Thomas Laurent, das sind für mich so die beiden Fahrer mit dem aktuell größten Talent auf der Langstrecke. Ich habe beide auch persönlich getroffen und du merkst, die sind völlig bodenständig und können aber auf Anhieb umschalten in den Rennmodus. Bei denen geht das sofort los und die finden die Fehler, die fahren auf der Strecke, wie es hätten die 10 Jahre Erfahrung. Die zwei sind richtig gut dabei.
Auf jeden Fall. Da muss man noch, in Bezug auf Sebring, da muss man noch einen Blick auf die GTE Pro werfen, weil wir haben da auch wieder ein neues Auto, also was nicht als Full-Season-Auto angemeldet ist, und zwar nochmal Corvette sind wieder dabei.
Zum dritten Mal jetzt in dieser Saison. Ich bin
echt gespannt. Zum dritten Mal, ja. Ja. Das ist wirklich vielleicht ein Zeichen, dass sie das doch in Erwägung ziehen, weltweit zu fahren.
Es hat es ja schon angedeutet, weil die Redline Corvette, die sie jetzt in Shanghai hatten, das war ja zwar von chinesischer Basis unterstützt, aber irgendwo auch vom Werk koordiniert. Und dann hast du ja den Le Mans-Einsatz, der sowieso immer so werkkoordiniert wird. Und jetzt wird es ja, jede Wette, dass auch wieder ein Werkseinsatz ist, was wir jetzt sehen werden. Die bereiten das vor. Allein, wenn Ford rausgehen sollte oder um Ford anzuspornen, das ist jetzt die Frage, was so ein bisschen die Motivation dahinter ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie die Lücke gut füllen wollen, dass sie das schon so ein bisschen durchdacht haben.
Und auf jeden Fall, da ist nochmal, muss man jetzt nochmal erwähnen, in Bezug auf Corvette, die fahren doppelt. Also die fahren die 1000 Meilen am Freitag und dann, weil das noch nicht genug ist, fahren sie am nächsten Tag gleich die 12 Stunden.
Nein.
Also, ja. Und nicht nur das, hinzu kommt auch, dass die drei Fahrer auch doppelt fahren. Also es sind nicht nur das Team, sondern alle.
Völlig überlastet. Also, das ist immer wieder beim Thema, was du sagtest. Wer tut sich das an und macht das ganze Wochenende durch, ohne zu schlafen? Ne?
Ja, es ist einfach, ich meine, das ist nicht nur die Rennen an sich, sondern auch die freies Training jeweils.
Training, Qualifying, Team-Meetings haben sie noch zwischendurch, Abstimmungsarbeiten, ja, Testrunden. Genau. Das ist so viel Energie, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist Irrsinn.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben die drei Fahrer, Jan Magnussen, Antonio Garcia, Mike Rockenfeller. Ich meine, die haben halt Erfahrung. Es sind keine jungen Fahrer, die da noch nicht wissen, worauf sie sich einlassen.
Die kennen kennen ja die Strecke, die kennen das Auto seit Jahren. Ich würde sogar mal rumwerfen, die haben sogar, weil ja auch das Rennen vor den 12-Stunden-Rennen ist, die haben Chancen, das Ding zu gewinnen in der GTE.
Also wäre schon eine coole Geschichte, wenn die drei irgendwie Freitag und am Samstag feiern dürfen. Das wäre irgendwie eine sehr schöne Geschichte.
Oh, lass die mal doppelt gewinnen, beide Rennen.
Ja, das war ja, also das wäre cool. Ja, nochmal, die sind auch noch zwei. Ich habe nur einen kurzen Blick drauf geworfen, aber die Olivier Pla in Ford mit der Nummer 66, der fährt auch doppelt.
Ist bestätigt einmal. Jetzt, ja. Das war bis vor kurzem noch nicht ganz klar.
Nach meinem Kenntnis fährt er in der LMP oder in der LMP 2, ich weiß nicht für welche Mannschaft, in den 12 Stunden. Und der ist Werksfahrer bei Ford und fährt mit Stefan Möcker. Wie gesagt nochmal, die sind Zweite in der Meisterschaft gerade, also geht um wichtige Punkte. Und der andere, der noch doppelt fährt, ist ein Neuzugang zur WEC. Ein Name, den ich nicht auf dem Schirm hatte, Aber okay. Bruno Spengler fährt für BMW dieses Sebring-Wochenende.
Ja. Na gut, der, also ich habe das schon mal am Rande mitgekriegt, dass der so GT-Bereich unterwegs war, aber dass er sich jetzt so Richtung GTE, habe ich den dann nie in Verbindung gebracht. Hm.
Also der fährt sowohl für die europäische BMW M-Tech M8 Mannschaft als auch für die amerikanische M8 Mannschaft mit, glaube ich, Dirk Müller und ein anderer Fahrer. Also der Bruno Spengler fährt auch gleich doppelt. Zum ersten Mal dabei und gleich doppelt. Das ist schon mal eine Ansage. Ne?
Wahnsinn.
Der letzte ist der Physikeller, Giancarlo. Der fährt auch für Rizzi Competizione in den 2 Stunden und auch für Spirit of Race in GTAM. Es wird schon mal, glaube ich, ein spannendes Wochenende. Und es wird auch sehr interessant sein zu bewerten, wie die einzelnen Fahrer, die mehr fahren, wie ihre Leistung ist, verglichen mit den anderen, die vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben.
Eins, was wir jetzt völlig vergessen haben, war, glaube ich, das Thema bei Collis. Das ist gerade noch so ein bisschen unter den Tisch gefallen.
Ach ja, stimmt.
Das kam mir jetzt ja als allerletzte Meldung, dass Collis nicht dabei ist. Gerüchteweise haben sie, also das, was ich so ein bisschen aufgegriffen habe, war, dass es irgendwie Streitigkeiten mit Nissan gibt mit dem Motor. Da war mir aber nicht so ganz klar, worum es sich jetzt wirklich dreht oder warum das Team nicht dabei ist.
Ja, das ist offenbar irgendwas, also die hatten da mit dem Motor. Ich habe gelesen in einem Artikel, dass sie auch gleich auf der Suche nach einem neuen Lieferanten sind.
Weil bisher war das ja der Stand, dass das alte Aggregat war in einer aufgebesserten Form, was damals in dem GTLM-R, hast du nicht gesehen, den Nissan in der MP1 eingesetzt hatte. Das war das alte Aggregat davon. Und das hat an sich besser funktioniert als den AER-Motor, den sie vorher hatten. Das war zumindest ein Ticken zuverlässiger. Und ich weiß, die hatten auch eine Unterstützung von Nissan, was vom Engineering betraf. Die hatten da immer jemand dabei, der den Ding so ein bisschen geholfen hat. Deswegen wundert es mich, dass da jetzt so ein bisschen Streitigkeiten aufgekommen sind, weil das dem Team doch ganz schön geholfen hatte.
Ja.
Oder betrachten wir die Sache nüchtern, vielleicht lag es auch ganz banal an der Geschichte, dass es eine Superseason gibt und der Vertrag wahrscheinlich nur bis Dezember 18 geschlossen war. Das wissen wir jetzt an der Stelle nicht.
Das kann sein, dass das wirklich...
Das würde erklären, warum sie jemand Neues suchen, ja.
Das stimmt.
Gut, dann soviel also zum Thema Sebring. Dann lass uns gleich mit dem nächsten Thema weitermachen. Die restliche Superseason und die nächste Saison, was wir uns vorgenommen haben.
Ja, wir haben ja nach Sebring haben wir dann 2 Rennen noch in 2019. Spa und Le Mans. Also wieder zwei Klassiker. Ja, wahrscheinlich all entscheidend für die WM. Es ist noch nicht passiert, dass die WM in Le Mans zum Ende gegangen ist. Also es wird auch eine neue Erfahrung sein, wie das ist.
Die Frage, die sich auch stellt, geht das die ganze WM unter, weil ja Le Mans doch immer Le Mans ist. Vom Feeling vor Ort. Kriegt man mit, dass da einer Weltmeister geworden ist? Das ist noch für mich so ein bisschen ein Rätselraten.
Ich tendiere eher dazu, dass das noch mehr Spannung reinbringt. Also wenn man sich vorstellt, dass alle da sitzen mit ihren Rechnern, oder gut, nicht alle, ich sitze da wahrscheinlich mit meinem Punkterechner und zähle durch. Und weil ja wieder anderthalb Mal Punkte da angeboten werden, ist es ja umso wichtiger, dass man da eine Top-Platzierung hat. Und wenn es mal vorher eng ist, vor Le Mans, ja, es kann sein, dass in der letzten Stunde zum Beispiel ein LMP2-Auto einen Platz nach vorne kommen muss, um die WM zu gewinnen. Und das ist vielleicht eine ganz coole Sache.
Das gebe ich dir recht. Die Teams fahren jetzt ein bisschen mehr auf Verschleiß und Risiko. Müssen sie an der Stelle auch, zumindest wenn sie gewinnen wollen. Wird spannend. Wird sehr spannend.
Auf jeden Fall. Und ich denke, es hilft diese Saison, dass das Thema, wer gewinnt Le Mans, ist eigentlich relativ klar. Besonders nach letztem Jahr.
Das soll eine relativ sichere Sache sein, ja. Dass Toyota da wieder das Ding festmacht.
Wird ein Toyota sein, höchstwahrscheinlich. Und ja, da können wir uns dann das Thema WM-Entscheidung auf uns einfach zukommen. Wir haben dann hoffentlich in der GT-Meisterschaft ein bisschen einen engeren Kampf, als es jetzt steht im Vergleich. Aber man muss ihn einfach mal sehen. Ja, auf jeden Fall spannend. Ja, nach Le Mans ist dann Saisonende irgendwie, komischerweise. Aber dann gehen die Blicke nach vorne.
Dann geht es weiter zum ersten Mal in Barcelona. Das ist auch, ich glaube, eine spannende Geschichte. Ein Prolog in Barcelona. Die Teams haben sich mehrfach beschwert. Ihnen gefällt es überhaupt nicht, weil das genau diese Ruhe- und Urlaubszeit ist von den Teams. Aber es gibt diese Testzeitraum, wo die ihre Wagen abnehmen müssen für die neue Saison.
Vor allem, ich glaube, ich kenne ein paar Fotografen, die sich beschwert haben, weil es ist, glaube ich, es findet statt in der Woche von 24 Stunden Spa.
Ja, also, stimmt. Das ist doppelter Zeitraum. Und hinzu kommt, dass noch nicht feststeht, ob die wieder so einen 36-Stunden-Dauertest machen, wie sie es zuletzt in Paul Ricard gemacht hatten.
Da war es ja nochmal zur Erinnerung, da war das nicht so, dass die Strecke für die ganze Zeit offen war?
Die war die ganze Zeit offen und die Teams waren eigentlich die Wien-Simulationsrennen die ganze Zeit dort unterwegs und haben versucht, über 36 Stunden die Karre irgendwie am Laufen zu halten und verschiedene Szenarien durchzuspielen. Als Testkonzept, muss ich sagen, war das eine richtig coole Geschichte. Ich habe auch viel Positives darüber gehört. Mhm. Auch bei den Fans, die vor Ort waren, war es eine coole Geschichte, weil du ja kostenlos rein kannst und du kriegst ein Gefühl für die neue Saison. Aber es ist extrem Stress. Und dann auch noch für die ganzen Medias und für die Teams, die auch ins Bar mitfahren. Ich glaube, eine große Doppelbelastung, die nicht sein muss an der Stelle. Dann geht am 1. September los in Silverstone. Erstmals mit 4 Stunden.
Ja,
genau. Auch eine Premiere an der Stelle, die wir so noch nicht hatten. Das ist ja dieses, vielleicht kurz erwähnt an der Stelle, dass wir mit dem neuen Kalender 2019, 2020 das erste Mal, wo nach einem richtigen Winterkalender gefahren wird, also keine Supersaison, die extra lang ist, sondern von September bis Juni. Und dann ist die Sache durch. Und da gibt es 4 Stunden Rennen, 6 Stunden, 8 Stunden und 24 Stunden. Man hat erstmals so ein bisschen durchmischtes Zeitformat. Finde ich sehr spannend an der Stelle. Gerade weil ja auch die in Silverstone immer das Problem war, die WEC war an einem Tag und die ELMS war am Tag zuvor. Und so hast du ELMS und WEC gleichzeitig am selben Tag. Ich glaube, das ist für die Fans nochmal viel, viel mehr Action an dem Tag.
Ja, das ist auf jeden Fall ein langer Tag, ja, volle Action. Ich meine, aus persönlichen Erfahrungen als Engländer kann ich bestätigen, dass das Wetter im September vielleicht ein bisschen wechselhaft ist. Bringt nochmal einen neuen Faktor rein.
Aber ich glaube nicht anders als im März.
Das stimmt. Also das ist ja, da hatten wir es ja vor ein paar Jahren, hatten wir ja Schnee. Am Freitag freies Training, also lassen Sie uns einfach überraschen. Ja, aber es ist eine schöne Sache, dass das doch jetzt ein bisschen abweicht von 6-Stunden-Format. Ich habe das auch immer mal mir gewünscht, dass das vielleicht, dass wir ein bisschen aufmischen, was die Rennlänge betrifft. Wir haben jetzt 4 Stunden in Silverstone, dann geht es dann Runde 2 weiter, traditionelles 6-Stunden-Rennen in Fuji.
Stimmt.
Eine meiner Lieblingsstrecken, freue mich wieder darauf, dass das irgendwie festes Bestandteil geworden ist, auch dank Toyota.
Auch wenn sich viele beschweren, aber ich finde immer Fuji 6 Stunden ist perfektes Format, weil dort hast du entweder nur Regen oder nur Trocken, also das ist immer Action. Das ist eine Strecke, die wird mir persönlich nicht langweilig. Da habe ich mit Shanghai eher Probleme, dass du dort die Motivation behältst, 6 Stunden wirklich immer voll dabei zu sein.
Ja, das stimmt. Und da kommen wir ja zur Runde 3. Shanghai nur 4 Stunden.
An der Stelle völlig verdient, also das reicht aus, muss nicht mehr sein.
Ich finde ihn stimmt.
Ich denke, die Teams werden uns wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit gehen, dass sie weniger Zeit haben, um irgendwo so ein bisschen Positionsverluste gut zu machen. Vielleicht gibt das dem Rennen noch so ein bisschen mehr die nötige Spannung. Und was man vielleicht auch bei Fuji und bei Shanghai beachten sollte, sind die Punkte, dass die WEC es mal geschafft hat, Terminkollisionen zu vermeiden. Sowohl Formel 1 in Japan ist ein Wochenende danach, also auch Macau Grand Prix ist ein Wochenende nach dem Regina-Rennen. Also für Leute, die vor Ort sind, eine perfekte Geschichte, weil du gleich beides mitnehmen kannst.
Ich glaube auch sogar haben sie freundlicherweise Petit Le Mans vermieden, was immer mal Thema war in der Vergangenheit. Vor allem letztes Jahr haben sie ja Fuji um eine Woche versetzt, damit Fernando Alonso mitfahren konnte. Und dabei haben sie dann die Pläne von 10 Fahrern durchgestrichen, die in Fuji und in Petit Le Mans in Atlanta in Amerika waren, die beiden Rennen fahren wollten. Und ja, das ist auch begrüßenswert, dass das mal endlich geklappt hat.
Und man darf auch nicht vergessen, die Formel E haben sie ja auch noch ausgeklammert, sodass die Formel E-Rennen auch nicht kollidieren, zumindest in dem 19er-Part, was schon bekannt ist. Also die fahren ja auch immer Winterkalender, auch 1920. Also ich bin mal gespannt, ob es überhaupt noch Kollisionen gibt. Ich weiß, die Formel E und die Formel 1 kollidieren miteinander, aber das ist völlig egal, weil die Fahrer nicht in den anderen Rennserien fahren. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam in die Richtung, wo die ganzen Kalender so ein bisschen besser abgestimmt werden. Das war in den letzten Jahren immer ein großes Chaos gewesen, dass immer irgendwo was doppelt war, so für die Fans scheiße, für die Teams scheiße, für die Fahrer was Mist.
Mit allen Rennserien, die wir gerade haben auf der Welt, es wird passieren, dass es Überschneidungen gibt, aber zum Beispiel, du kannst dann nicht beklagen, dass Shanghai mit irgendeinem ADAC GT Masters Rennen in Osches Leben irgendwie überschneidet oder sowas. Aber dass wirklich die Top-Serien sagen, okay, wir vermeiden uns sozusagen, wir gehen uns aus dem Weg, was Termine betrifft, ja, das sollte eigentlich schon längst fest sein. Aber ja, leider hat es ein bisschen gedauert.
Das passt gut zu einem Thema, was mich auch mal bedauert hat. Das merkt man jetzt in der Super-Season irgendwie, hat sich das nach Shanghai angefühlt, dass wir jetzt Pause und es geht im März weiter, eine Riesenlücke wie bisher. Aber das ist, glaube ich, ein notwendiges Übel, weil wenn man sich den Kalender mal genau anguckt, du hast in fast jedem Monat ein Rennen. September, Oktober, November, Dezember, im Januar nichts. Ja. Februar, ja. März, Mai und Juni. Finde ich vom Timing her richtig cool, weil es ist dann ein bisschen mehr wie bei der Formel 1, dass du sagst, du freust dich, du kannst es planen, das ist immer ungefähr um denselben Zeitraum.
Ja.
Fährst, ja. Macht richtig Spaß.
Ich muss sagen, ich stimme dir vollkommen völlig zu. Das hat jetzt ein bisschen gefehlt. Seit Shanghai war 18. November. Ja, das seitdem nichts. Ja, es fehlt trotzdem da was dazwischen, was einfach das Momentum einfach weitertreiben kann.
Und das finde ich auch vom Timing her gut, wenn man sich jetzt das vierte Rennen anguckt. Das ist am 14. Dezember, das erstmals ein 8-Stunden-Rennen in Bahrain. 8 Stunden in Bahrain, in die Dunkelheit rein, so wie es bisher war. Super Geschichte. Und Bahrain ist halt eine Strecke, die gibt wirklich immer irgendwo ein bisschen Kampf-Action her. Und das war in der Weihnachtszeit einfach mal so ein Kontrast. Eine richtig coole Geschichte. Aber welche Rennserie fährt wirklich in der Weihnachtszeit? Habe ich so noch nicht gesehen von den Großen.
Ja, finde ich einfach geil. Also ich denke, letztes Jahr war das einzige so Großerlebnis im Dezember, was vom Motorsport betrifft. Ich glaube, wir hatten Abu Dhabi Grand Prix Anfang Dezember, ich glaube der erste oder so.
Irgendwo in der Triage, ja genau.
Ja, und dann haben wir meistens noch da ist noch ein kleines Rennen in Abu Dhabi, das Golf 12 Hours oder sowas.
Hat aber auch Mitte nicht so Dezember. Wirklich große Berühmtheit erlangt,
das Ding. So. Das ist auch nicht so richtig auf dem Schirm von den meisten Motorsport-Fans. Ansonsten ist Dezember, denkt man, ist es vorbei, aber nein, geile Scheiße, wir haben 8 Stunden Rennen, war rein, ich freue mich, also das wird cool. Was wird denn das sein, 2. Advent?
Starke Geschichte, ja. Und es gibt auch diesen Begriff Winterkalender, endlich mal so eine richtige Fassung, wenn du November, Dezember und Februar mit dem Kalender dran hast. Und ja. Da reiht sich auch gleich jetzt im Februar ein Rennen ein, was ich persönlich sehr zu schätzen weiß, 6 Stunden von Sao Paulo. Dass die wieder mit dabei sind in der Lagos, finde ich richtig cool. Die waren ja 2014 das letzte Mal im Kalender drin und dann war es rausgeflogen, weil die Reisekosten zu teuer waren. Und jetzt haben sie es wie auch immer wieder hingekriegt, Südamerika mal so ein bisschen mit reinzunehmen. Und die Strecke ist so kurz, so kompakt und durch die Höhenlage gibt es immer so viel Spannung rein.
Mhm. Ja, das coole ist Geschichte. Das hat auch eine Auswirkung auf die Autos. Da müssen die Schrauber und die Ingenieure müssen so dieses Rennen auch mit bedenken, wenn sie an die Autos arbeiten oder wenn sie die Autos entwickeln. Das hat auch in der Vergangenheit, ich denke an 2014, erster Sieg für Porsche, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, das war der erste Sieg für den neuen Porsche 919 Hybrid. 2013 auf jeden Fall erster Sieg für Toyota in der WEC-Geschichte. War auch in Sao Paulo. Also da ist es immer, jedes Jahr war es für eine Überraschung gut. Das hat man auch in der Formel 1 gesehen. Ich finde, die Fans in Brasilien sind auch absolut top und verdienen auch, dass die WEC die Strecke besucht.
Und auch da wir immer brasilianische Fahrer in der WEC irgendwie mit drin haben, in irgendeiner Klasse gibt es immer die ein, zwei brasilianischen Fahrer. Und das ist auch für die Fans vor Ort, finde ich, eine coole Geschichte.
Ich meine, wir haben ja Stand jetzt, haben wir ja für diese Saison Herr Senna in Rebellion.
Stimmt.
Der Bruno. Und wenn er nächstes Jahr dabei ist, da ist die Bude voll. Wenn er Senna fährt, dann
ich gehe ganz stark davon aus, der lässt sich das nicht entgehen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das hoffentlich wird ja organisiert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, vom Emerson Fittipaldi. Der steckt da im
Richtig.
Planungskomitee drin für dieses Rennen. Das gibt dem ganzen vor Ort auch nochmal so einen richtig schönen Push. Da weißt du, die Fans können zugucken, die Tickets werden halbwegs bezahlbar sein. Und das wird jetzt auch irgendwo wie sagt man, von der Pausenzeiten inzwischen durch über so ein schönes Rahmenprogramm geben.
Ja.
Reizvoll.
Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich kann ich da irgendwann hinfahren und diese ganze Atmosphäre mal erleben, weil ja, das ist eine geile Nummer. So, ja, wir sind jetzt 2020.
Genau. Und da geht es weiter dann. Sechste Rennen wären auch wieder 8 Stunden, so betitelt als 1000-Meilen-Rennen, wieder Sebring. Auch ne, ich bin mal gespannt, wie Sebring wird. Auch dieses Jahr schon. Ich finde es aber gut, dass es schon jetzt im Kalender wie und eingeplant haben, dass sie auch sagen, okay, wir machen es erstmal konstant. Ich weiß, das Circuit of the Americas hat vielen immer nicht so gefallen. Ich
Nee.
persönlich habe die Strecke gemocht. Ich weiß nicht warum. Ich fand es vom, aber auch wahrscheinlich war es so ein bisschen, weil es was anderes war. Das war mal eine moderne Strecke, die nicht ganz verkorkst war. So ein Grundzügen war
Ja.
es in Ordnung, aber mal schauen. Ich glaube, über Sebring haben wir
Ich
genug
glaube,
gesprochen.
viele Probleme mit Cota damals. Es lag viel daran, dass, ja gut, ich kenne mich mit amerikanischen Sportarten nicht so gut aus, aber ich habe von vielen gehört, dass das Timing vom Rennen, das war ja immer Oktober, September, Oktober.
Ja.
Und eigentlich in Amerika ist von September bis Januar ist Football, nichts anderes. Und wenn du Leute anlocken willst zu zu deiner Veranstaltung, dann musst du eigentlich diese Zeit vermeiden. Und ich glaube sogar, in 2 Jahren hatten sie das Rennen an dem gleichen Wochenende wie ein sehr wichtiger Footballspiel zwischen Austin University und keine Ahnung.
Na.
Und da ist wieder in der Stadt Austin an sich ist dann nur ein Thema. Und das war halt sehr schwer zu bewältigen, was so Sache Promotion und Marketing angeht. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin zu den 1000 Meilen meine Meinung dazu gesagt. Ich finde es cool, dass Sebring jetzt offenbar 2 Jahre hintereinander, hoffentlich bleibt es dabei. Schade, dass das i-Tüpfelchen wäre, wenn die 12 Stunden wirklich Teil von der WEC wären. Das wäre für mich
Ich glaube,
noch.
das wird nur passieren, wenn die IMSA dort irgendwo die Rennserie nicht mehr hat. Eher werden wir da keine
Das
Chance haben.
werden sie wahrscheinlich nicht preisgeben. Die wissen, wie wichtig das ist. Ich wusste damals schon, als die 2 Serien in Amerika haben, also nochmal zur Erinnerung, die haben die Grand Am Serie und die American Le Mans Series zusammengeführt. Und Grand Am hatte immer als Highlight die 24 Stunden von Daytona. Und eigentlich ALMS, erste Runde war immer 12 Stunden von Sebring. Sebring war dann halt auch so beliebt, dass ein Audi über Jahre hinweg haben sie dort. Sind sie dorthin gefahren und haben bei den 12 Stunden mitgemacht. Peugeot auch, waren auch dabei. Es wär gut, aber ich kann mich, mit, also ich bin zufrieden mit dem Kompromiss, sagen wir so.
Und ich glaube, die anderen zwei Rennen, die danach folgen, über Spa und Shanghai, Le Mans, brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, haben wir auch schon ausgiebig betrachtet. Insgesamt ein sehr stimmiger Kalender in meinen Augen. Das Einzige, was noch auffällt, das ist eine Lücke im Januar und eine Lücke im April. Die Aprillücke ist völlig in Ordnung, weil ich glaube, nach Sebring brauchen die Teams alle erstmal ein bisschen Pause.
Ja.
Und die Januarlücke, wenn wir mal so ein bisschen das Rad weiterspinnen, wird sich vermutlich mit dem Kalender danach 2020, 21 füllen. Wenn es gab einige, die mitgemacht haben bei dieser WEC-Fan-Umfrage. Und eine Frage davon war ja, dass mit diesem Stundenformat, wollt ihr immer noch 6 Stunden haben oder wollt ihr auch ein bisschen Wechsel reinbringen? Und die Fans wollten 4, 6 und 8 Stunden und genau das ist passiert. Eine andere Frage, die drin war, wollt ihr auch ein Rennen in Australien haben, ja oder nein? Und das, was man jetzt so ein bisschen im Hintergrund hört, es ist ja diese neue große Strecke, die ist ein kleines bisschen kürzer als der Nürburgring. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Das heißt The Band.
Die Band, genau. Und die haben sie dort nagelneu hingezimmert als ideale Langstrecken-Rennstrecke. Wenn das alles stimmt, so wie es gerade danach aussieht, dann werden wir die WEC in dem Januar in Australien sehen. Bin ich sehr gespannt, ob das so eintreffen wird.
Noch ein Argument dafür ist, dass es auch zuletzt angekündigt wurde, dass die Asian Le Mans Series dahin fährt. Habe ich das auch richtig Ja, genau. Asian Le Mans Series, ja, genau.
Und du musst also betrachten, die fahren eigentlich nur in Asien. Streng genommen ist ja nicht immer in Asien mehr. Australien ist ein eigener Kontinent, ne?
Also da hat man, wir hatten jetzt letztes Wochenende hatten wir Bathurst 12 Hours. Und da sieht man, wie begeistert das australische Publikum ist für Langstreckenrennen. Und also für mich, in meinem Traumkalender hat Australien auf jeden Fall einen Platz. Ist nur die Frage, wo. Und diese Frage scheint auch geklärt zu sein, weil diese Strecke, The Bend, muss sich ja erstmal etablieren. Aber die Onboards, die ich gesehen habe, sieht es sehr, sehr gut aus und eine perfekte Strecke für Multiclass Langstreckenrennen. Bleibt gespannt, wie das weitergeht.
Also ich denke, die WEC ist auf einem guten Weg. Wenn jetzt noch die Teams alle mit dabei bleiben und es nicht mehr so viele Ausstiege gibt und zu viel Wechsel, bis die Hypercars dann irgendwann mal kommen und es auch wieder einen großen Schwung gibt, denke ich, ist die WEC wieder auf einem guten Weg, diesen Ausstieg von Porsche und Audi, um so ein bisschen gut aufzuarbeiten.
Ja, das muss man auch nochmal erwähnen, dass nächstes Jahr oder die Saison 1920 wäre die letzte Saison mit LMP1 Reglement.
Das ist auch schon ein krasser Abschied, wenn du überlegst, wie lange das Reglement jetzt in Kraft war. Also es war auch immer ein bisschen abgeändert, aber es ist schon ein Meilenstein, der dann zu Ende geht irgendwo.
Und wir haben Bestätigung, dass Toyota, ich sage immer nächstes Jahr, es fühlt sich ja wie
nächstes Jahr. Nächste Saison ist okay.
Ja, nächste Saison. Nächste Saison ist Toyota dabei. Ja, das ist sehr schön. Finde ich sehr gut. Die können auch die Ära LMP1 wirklich ausklingen lassen, haben sie meiner Meinung nach auch verdient.
Wenn man betrachtet, eben, auch, wie Toyota arbeitet, die machen das ja nicht von ungefähr. Toyota testet ja immer Serienteile in einem Fahrzeug, die dann so Verwendung finden. Und ich gehe jede Wette mit, dass die Saison 1920 mitfahren, um die Teile für das neue Hypercar, was sie auch schon indirekt bestätigt haben, wo sie mitfahren mit dem Hypercar-Reglement, dass sie die Teile davon schon testen auf den Strecken, damit die den Entwicklungsvorsprung haben.
Das wird sich zeigen. Ich meine, ich glaube, die haben alles bereit für Hypercar. Ja. Die warten einfach nur, also irgendwie alle warten drauf, dass jemand losschießt und dann habe ich das Gefühl, es ist wie ein Wasserfall und dann kommen 5, 6 Mannschaften zusammen. Ja, wir können, ich meine, es steht jetzt immer noch alles in den Sternen, obwohl die Zeit läuft. Diese Autos werden, Stand jetzt, werden die September 2020 auf der Strecke sein, ne? Konkurrenz. Also es wird ernst langsam,
was Hypercar betrifft. Ich bin echt gespannt, wer alles dabei sein wird, aber ich glaube, das wird dann eher das Thema für den nächsten Podcast.
Das stimmt, ja.
Was wir vielleicht jetzt nicht anreißen können jetzt zum Schluss, wäre die Thematik, wer bleibt den nächsten, also 1920, um das vielleicht so ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Ja, wer geht noch mit raus? Ja, Toyota bleibt drin, das ist okay. Und ich denke auch Rebellion bei Collis, SMP, um mal die LMP1 durchzugucken, das ist ein Konstant, mit denen können wir rechnen, mit denen können wir planen. Die waren jetzt immer dabei und die werden auch wieder dabei bleiben, denke ich.
Ja, zumal auch im Gespräch ist, dass die LMP1 Non-Hybrids, also die Privatautos LMP1, dass sie auch im neuen Reglement einen Platz haben. Das ist immer noch ein Gespräch, weil, ja, wie gesagt, wir wollen ja nicht sehr auf die Hypercar-Thematik mal jetzt eingehen, weil das dauert noch Stunden wahrscheinlich. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich einen Platz für die LMP1 Non-Hybrids. Ja, wir müssen einfach mal abwarten. Ich denke mal, viele werden nächstes Jahr dabei sein. Aber was mir ein paar Sorgen macht, ist in GTI Pro, weil wir haben dieses Jahr ein richtig geiles Feld mit.
Ja, das ist richtig gut. Wir haben Aston Martin, BMW, wir haben Ford, Ferrari, wir haben Porsche. Genau, das sind die Teams, die wir haben. Jeder mit 2 Autos. Das ist ein richtig, richtig vollgepacktes Feld.
Das ist ein WM und alle kämpfen da, um Weltmeister zu werden. Aber, es gibt ein großes Aber, Ford. Das Programm ist 16,
genau,
Wir sind jetzt in Jahr 3. Das wurde damals verlängert um 2 Jahre, glaube ich. Genau. Das läuft dieses Jahr aus, soweit ich weiß.
Mit Ende der Superseason läuft das auch aus, richtig. Das Ford-Programm war ursprünglich nur angelegt als Marketingaktion zum Jubiläum vom ersten Ford Sieg. Das war der Hauptgrund, warum die eigentlich wieder mit da mitgemacht haben.
Und da kann man auch sagen, die wurden erste und dritte in Le Mans. Das war einfach Ziel
genau, erreicht. Richtig. Ja. Und dann haben sie aber gemerkt, es gab so einen Marketing-Schub und die konnten ihre ganzen Technologien und Fahrzeuge so weit pushen, dass sie gesagt haben, okay, wir verlängern jetzt noch bis Ende 18. Dann kam die Super Season nehmen wir auch noch mit, da ziehen wir das mit zu Ende. Ich denke, Ford wird aussteigen, weil für die gibt es keinen Grund mehr, warum sie dort bleiben sollen. Klar, der Chef ist Motorsport begeistert, aber die Ziele sind erreicht und die Kosten müssen sie irgendwie rentieren. Das Einzige, was Grund sein könnte, warum sie bleiben, wenn Corvette kommen wird. Wenn Corvette kommt, bleibt Ford dabei, weil zwischen Ford und Corvette, dieser Kampf, wer ist das beste US-Team, das könnte nochmal spannend werden, aber ich glaube, die Hoffnungen wären vielleicht zu früh.
Ja, es gab mal Diskussionen, dass Ford auch in die Hypercar-Glamour einsteigt, aber ich glaube, die haben sich erledigt, seitdem es entschieden wurde, dass es keine Parität zwischen amerikanischen Reglement und Welt, also
WEC-Reglement gibt. Ist das schon so fix, dass das Reglement nicht einheitlich ist? Weil ich bin der Meinung, Ford sitzt immer noch im Planungskomitee mit drin, was die Regeln ausgestaltet, genauso wie Ferrari, McLaren und Aston Martin, die alle ihr Wort mit dabei reden. Und ich bin auch der Meinung, auf Inselseiten ist die Sache noch nicht ganz durch. Ich glaube, die ziehen vermutlich mehr auf das Hypercar-Geschichte ab.
Also entschieden wurde, glaube ich, noch nichts. Aber es kann sich ja alles ändern. Wir müssen einfach mal abwarten. Ich meine, das sind ja große... Ja, ein Faktor dafür ist, dass die Kosten jetzt wirklich sehr reduziert worden sind für das neue Reglement. Mal sehen. Ist vielleicht nicht kein so großes Engagement wie zum Beispiel LMP1. Also müssen wir einfach abwarten.
Andere Geschichte ist ja BMW. Bei denen ist es nicht die Geschichte Marketing, was für einen möglichen Ausstieg spricht, sondern eine ganz deutsche Geschichte, die Kosten. wenn wir gucken, BMW hatte sich verpflichtet, die Saison 2018 mitzufahren und dafür haben sie Budget gekriegt. Und just dann, wo sie zugesagt haben, kam im Nachgang die Zusage, scheiße, Super Season, jetzt müsst ihr bis zum Schluss mitfahren. Das hat bei denen die komplette Budgetplanung über den Haufen geworfen, warum jetzt von BMW-Seiten die Ansage kam, wir fahren jetzt die Saison zu Ende, mal gucken, wie es ausgeht, wenn es noch irgendwie einen Sieg oder einen Erfolg gibt, dann ist alles möglich, aber sonst wird es wahrscheinlich 1920 ein Pausejahr werden, damit wir irgendwo uns neu strukturieren können, was die Kosten betrifft. Finde ich schade an der Stelle, weil die sind noch nicht lange dabei und machen so eine lange Pause dann.
Ja, das ist, wie du schon gerade gesagt hast, die sind ein bisschen Opfer von dieser Superseason-Thematik, weil eigentlich war es ja angelegt für zwei Saisons, also voller Saison.
Ja.
Und diese zwei Saisons kamen nicht zustande durch die Superseason. Also ja, ich mag, dass BMW dabei ist, vor allem in Le Mans hat BMW dort immer einen Platz, aus meiner Sicht. Aber ich muss sagen, ob die wirklich langfristig, ich weiß nicht, BMW hat irgendwie eine Abneigung gegen diese Langfristigkeit in Sachen
Le Mans. Die wollen jedes Jahr sich überraschen, die wollen jedes Jahr immer wieder sagen, hier, guck mal, überraschend, wir sind jetzt mit dabei, damit es wie was Neues wirkt.
Das haben wir ja von dem Prototypenprogramm damals spät 90er gesehen, die haben ja 99 Le Mans gewonnen. Aber eigentlich, wenn jemand sagt, okay, nenne mich 5 Le Mans-Siege, sagt keiner BMW, weil die haben damals wirklich, sind nicht dabei geblieben. Gleich nach dem Sieg sind sie ausgeschieden und Audi hat einfach alle überrempelt, dann ab 2000. Ja,
was man auch nicht vergessen darf bei BMW, die haben jetzt ein neues Fokusfeld. Stand jetzt die Formel E mega erfolgreich, was Marketing betrifft, weil Elektroautos gepusht werden müssen. Und die stellen dort das Safety Car in der Formel E, die haben jetzt auf einmal dort ein Team, was ursprünglich auch nicht so geplant war. Da spricht natürlich auch dafür, dass sie die Kosten an anderer Stelle irgendwo wieder einsparen müssen. Weil, wie man weiß, BMW, die entwickeln schon eine ganze Weile, genauso wie Toyota, auf das Thema Wasserstoff hin. Und ich denke, die werden wir auch bei den Hypercars wieder sehen, wenn die Wasserstoffthematik da ist. Das ist aber eine andere Baustelle. Aber vermutlich war es das mit BMW, so zumindest mein Bauchgefühl.
Ja, ich stimme dir zu, leider. Aber da muss man ja sagen, wir haben dann trotzdem noch mindestens Ferrari, Porsche ist auf jeden Fall wieder dabei. Aston Martin wird es auch nicht gleich aufgeben.
Die haben ein neues Auto, die machen noch ein Jahr mit Aston Martin.
Auf jeden Fall. Was dann weiter passiert, hängt viel von Aston Martins Engagement in Hypercar es wird sich auch mal zeigen lassen, da mal, wenn Hypercar kommt. Ja, es ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber...
Wenn wir zum Schluss nicht vergessen dürfen, ist der Neuzugang, ja, der nächstes Jahr kommt, der David Brabham mit seinem Team.
Oh ja, habe ich komplett vergessen.
David Brabham hat ja eine ganze Weile schon darauf hingearbeitet, wollte ursprünglich mal LMP2 machen, hatte auch mal so eine halbwegs erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, wo er Geld gesammelt hat. Und wie auch immer hat er jetzt ein Auto entwickelt, ein komplett eigenes Fahrzeug, wo er es in der GTE Pro als Werksteam an den Start gehen will. Also mit seinem eigenen privaten Werk. Kann ich gar nicht abschätzen, muss ich gestehen.
Die hatten auch letztes Wochenende, haben sie einmal in Bathurst gefahren. Sind sie gefahren. Und da haben sie die inoffizielle Rundenzeitrekord für GT-Autos gefahren. Also ich glaube, nur schneller war Jenson Button in einem McLaren Formel 1 Auto.
Wahnsinn.
Also, aber wie gesagt, das Auto ist ja noch nicht zum Reglement gebaut worden. Da kann man es nicht vergleichen mit dem Audi R8 und den ganz anderen Porsche 911 und so vergleichen. Aber ja, das scheint auch Potenzial zu geben. Ich sage mal auch ganz klar, der Kickstarter ist da einige Jahre in der Vergangenheit jetzt. Es wird Zeit, dass da wirklich was passiert. Ja, dass die mal was auf die Beine stellen. Brabham hat Lust, so wie ich höre und lese von seinen Interviews. Mal sehen. Wäre auf jeden Fall begrüßenswert, denke ich.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort an der Stelle, um unseren ersten Podcast irgendwo so ein bisschen zum Ende zu bringen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es geht weiter mit Sebring, ja, in ein paar Wochen. Okay. Wir können, ja, wie gesagt, jederzeit, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr wollt, dass wir über irgendwas diskutieren oder unsere Meinungen teilen, dazu jederzeit schreiben. Die Adresse wieder ist podcast@wec-magazin.de. Von mir aus bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nach Sebring.